Lassen Sie mich vorausschicken, ich weiß sehr zu schätzen, dass Sie sich so in Rage reden können. Aber Sie müssen Ihren Zorn auch mal ins Politische tragen.
Wenn Sie nicht ständig auf meinem Bauch rumreiten würden, dann hätte ich mich schon längst an der Investmentwelle gewandt und dann wäre ich direkt zum Fastenprediger Barnabas gekommen, wie der so schön sagte. Alle Hartz-IV-Empfänger sammelt Westerwelle in den leeren, verblühten Landschaften zwischen Usedom und dem Riesengebirge. Drumherum ein großer Zaun. Zweimal am Tag gibt's eine Wassersuppe und ein Kantenbrot. Und statt Heizkostenzuschuss gibt's zwei Pullover von Sarazin Winterhilfswerk. Und überm schmiedeeisernen Ausgang steht, bewacht von jugendlichen Jungliberalen, ich liegen in Gelbhemd, Leistung muss sich wieder lohnen.
Donnerwetter!
Yeah.
Mannschaft.
Das war nur... Ich hab... Nein!
Na, also hören Sie
mal, jetzt nur.
Stellen Sie doch Ihr... Jetzt, nein! Jetzt stellen Sie doch nicht gleich wieder Ihr Licht unter den Scheffel, Ihre erste politische Äußerung und so ein Volltreffer ins Schwarze.
Das müssen wir jetzt nicht so hochhängen, sonst streicht uns die Brauerei das Freibier für die Gala.
Ich hab doch nur zitiert, das war Oton Lerchenberg.
Was war das?
Ja, Oton Lerchenberg.
Das war Oton Lerchenberg?
Das war Oton Lerchenberg.
Unser Lerchenberg?
Ja.
Unser Mainzer Lerchenberg?
Nein.
Toll. Hat der Brenner jetzt Harakiri angemeldet?
Sagen Sie mal, Sie kriegen gar nichts mehr mit, was außerhalb der Anstalt läuft, oder? Starkbieranstich, Nockerberg.
Ja, was denn jetzt, Lerchenberg oder Nockerberg?
Lerchenberg auf dem Nockerberg. Skandal.
Was ist denn da dran, Skandal? Der Satz war doch prima. Der hätte doch uns zur Ehre gereicht. Hat sich denn der prominenten Pöbel auf diesem Nockerberg wenigstens aufgeregt über den Satz?
Überhaupt nicht.
Nein.
Starkbier sediert ja erstmal während der Veranstaltung. Also, wenn der Zentralrat der Juden nicht eine Knoblauchkapsel abgeschossen hätte.
Ach, die Knoblauch! Die Knoblauch hat sich beschwert. Sonst noch jemand?
Ja, Westerwelle. Er will aus dem Zitat herausgehört haben, dass er mit einem KZ-Wächter verglichen worden ist.
Das hat er rausgehört? Oh, da wäre ich auch beleidigt. Also, können Sie sich Westerwelle in so einer untergeordneten Position vorstellen? Also, da wäre ich auch beleidigt.
Nummer 202, Zensehuhr. Hallo und herzlich willkommen zum 202. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 26. März 2010, aufgenommen habe. Wir haben jetzt...
It is 13, 11.
Ja, noch zwei Sekunden. Heute war es mal warm wieder und nicht regnerisch, obwohl die Regenvorhersage eigentlich angekündigt hatte, dass es hier regnen sollte. Aber lieber so rum als andersrum. Inhaltlich gibt es zwar eigentlich nicht den Barnabas Reloaded, aber uneigentlich konnte ich mir es nicht nehmen lassen, auf den Guido noch ein wenig einzutreten in den Outros. Aber ja, das hört ihr dann in den ersten beiden Treffen. Ansonsten gibt es natürlich wieder jede Menge Politik, wie gewohnt. Es scrollt hier gerade besonders lahmarschig. So, jede Menge Politik. Natürlich auch wieder mit dabei die Kirche, weil auch die Geschichte ging weiter. Wer nicht dabei ist, außer in zwei Nebensatzerwähnungen und jetzt der dritten, der Herr Kachelmann, weil wozu? Der ist nicht wirklich newsworthy. Und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren packt, das ist dann Teil 3, die Technik-Ecke, beziehungsweise konkreter ausgedrückt Mafia, Tech, Atom und LHC. Es ist nämlich bekannt, wann die Teilchenkollisionen mit 7 Tera Elektronenvolt losgehen sollen. Weltuntergang in Sicht. Ploing, ploing. 15 Grad, Broken Cloud Sieger. Cool Greetings. Die 15 fühlen sich wie 15 oder 14 an und Wind macht 11 bis 22 km aus dem Westen. Ist also ganz angenehm. Insbesondere verglichen mit den ekligen Winteraufnahmen, die ich in den letzten Monaten hatte. Aber ja. Ploing, ploing. So. Da bin ich dann wieder. In der Teilfolge, die zumindest in der letzten Woche genau 15 Mal runtergeladen wurde. Wovon ich zweimal selber war. Also zu gut Deutsch, die fast niemand gehört hat. Entweder stimmen die Statistiken nicht oder ich kann mir den Teil 3 auch gleich komplett knicken. Ja. Wenn ihr euch das hier anhört, könnt ihr euch ja mal melden. damit wir dann noch mal einen zweiten Statistikkanal haben. Gibt dann genau eine Meldung wahrscheinlich. Ja, so, wie gesagt, da bin ich wieder mit erstmal Mafia. Als wir da hätten, Pauschalverteidigung. Bundes- und EU-Politiker der Grünen haben Kernargumente aus einem Positionspapier des Bundesverbands der Musikindustrie gegen eine Kulturflatrate als unsachlich und haltlos zurückgewiesen. Habe ich aus dem Heiseticker rausgeklaut. Die von der Partei zur Diskussion gestellte Pauschalgebühr zur vollständigen Legalisierung von Filesharing könne mitnichten als Kapitulation vor der Komplexität des Urheberrechts in der digitalen Welt bezeichnet werden, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme, die unter anderem Malte Spitz als Mitglied des Bundesvorstands der Grünen, die Bundestagsabgeordneten Volker Beck und Konstantin von Notz sowie EU-Parlamentarier Jan-Philipp Albrecht unterzeichnet haben. Die Thesen der Musikindustrie werfen zwar einige berechtigte Fragen auf, räumen die Grünen ein, insgesamt manifestiere sich darin aber nur ein diffuses Gefühl des Dagegen. Die Verfechter der Kulturflatrate kontern, dass deren Gedanke im Wesentlichen dem der Lehrmedienabgabe entspreche. Diese diene dazu, die nicht kommerzielle Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke auszugleichen. Die Flatrate wäre eine konsequente Weiterführung dieser urheberrechtlichen Praxis, weil insbesondere wenn ich mir irgendwie Zeug nur im Internet herniederlade und nicht auf irgendwelche Medien packe, dann zahle ich ja gar nicht für leere Medien. Na, mal ganz davon abgesehen, dass ich für leere Medien ja auch Aufpreis zahle, weil ich könnte ja theoretisch, auch wenn ich da nur meine Backups reinpacke von Material, was ich selber erzeugt habe, ich meinen kompletten Podcast in DVD-Form archiviere, was übrigens inzwischen irgendwie mehr als eine DVD wäre. Aber ja, zahle ich trotzdem dafür, dass ich ja urheberrechtlich geschütztes Material von der Content-Mafia verwenden könnte. Auch wenn ich sowas niemals tun würde. Außer bei irgendwelchen Podcasts, wo im Hintergrund GEMA-pflichtige Musik ertönt. Was nicht genau jetzt genau hier ist. Ist aber ein großer Vogel da drüben. Ja, jedenfalls. Die Vergütungsfrage sei ein Teil der Diskussion um die Zukunft des Urheberrechts und diese müsse nun endlich gesamtgesellschaftlich geführt werden, da die derzeitige Lage für alle Seiten unbefriedigend sei. Ein fertiges Modell gebe es noch nicht. Es bringe daher auch nichts, Konzeptionsansätze als abschließende Ausgestaltung darzustellen. Im Einzelnen gehen die Grünen zunächst auf einen der Kernpunkte der Musikindustrie, mit einem der Kernpunkte der Musikindustrie konform, dass kollektive Abgaben nicht per se fair seien. Über 10 Millionen Deutsche nutzen aber das Internet, um sich legal und illegal Musik herunterzuladen. Rechtswidrige Downloads zügen sich dabei quer durch die gesamte Bevölkerung. Nicht immer sei den Verbrauchern etwa beim Stray-Arming bewusst oder erkennbar, ob Dienste legal seien oder nicht. Zudem seien einer schwedischen Studie zufolge 86% der Befragten bereit, für eine Flatrate im Musikbereich zu zahlen. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, theoretisch ist ja das Angebot Kultur-Flatrate im Wesentlichen, hey, Content-Mafia, wir bieten euch an, ihr könnt Geld bekommen, was ihr im Moment nicht bekommt. Wollt ihr? Und die Content-Mafia sagt, auf gar keinen Fall, wir wollen weiter unseren Abmahnmissbrauch betreiben. Na, was dann irgendwie die Frage aufwirft, warum? Aber ja, jedenfalls weiter betont die Stellungnahme, dass die neue Pauschalgebühr das Marktprinzip nicht abschaffe. Von einer Verstaatlichung der Kreativwirtschaft könne keine Rede sein. Zum einen gehe es nur um die private Nutzung. Hier seien die Plattenfirmen gefordert, Mehrwertdienste zu entwickeln, welche über die Distributionsfunktion hinausgehen. Der Erfolg von Streaming-Plattformen wie Spotify sei ein Beleg dafür, dass Konkurrenz mit den kostenlosen Diensten wie P2P-Tauschbörsen erfolgreich sein kann. Trotzdem sei davon auszugehen, dass eine gewisse Menge nicht kommerzieller Vervielfältigung im Netz nicht mit verhältnismäßigem Aufwand zu verhindern ist. Ach. Im Wesentlichen wirft das halt die Frage auf, warum zum Kuckuck die Content-Mafia eigentlich so pauschal dagegen ist. Na, und ob die Content-Mafia, wenn sie denn schon pauschal gegen die Kultur-Flatrate ist, auch gegen Lehrmedienabgaben ist. Weil, hey, das ließe sich doch machen, dann sollen sie dagegen sein, aber dann kriegen sie halt gar kein Geld mehr. Davon. Na, also. Ja. Die Grünen haben sich zumindest mal bewegt. Mal gucken, wann die Content-Mafia sich das nächste Mal bewegt. Ob das noch in diesem Jahrtausend ist oder ob sie dann vielleicht doch noch ein bisschen länger brauchen. Warten wir es mal ab. Irgendwie ist jetzt gerade eine Wolke vor die Sonne gezogen. So dunkel hier. Ja. Dann habe ich von Boing Boing geklaut. ACTA ist übrigens auch gegen Entwicklungsländer. Michael Geist, der bekannte kanadische Urheberrechtsexperte, hat da geschrieben, dass da noch ein paar Teile rausgekommen sind. Inzwischen ist ACTA übrigens komplett geleakt. Eine Version von ACTA. Mit auch verschiedenen Formulierungshinweisen von verschiedenen Verhandlungsteilnehmern. Oder anders ausgedrückt ist es genau das passiert, was eigentlich die Content-Mafia ja verhindern wollte. Nämlich, dass man sich auch mal öffentlich darüber unterhalten kann, was denn da nun eigentlich drin steht. Offiziell leugnen sie zwar alle immer noch, aber ja, inzwischen kann jeder, der sich irgendwie dafür interessiert, sich das komplette Ding mit jeder Menge Material dazu durchlesen. Jedenfalls gibt es jetzt da den neueren Leak, der darauf hinausläuft. Die Criminal Enforcement Section, also wir kriminalisieren Raubmord, kopieren einfach Sektion, und in dem Kapitel Institutional Issues and International Cooperation. The International Cooperation Chapter includes extensive provisions on capacity building and technical assistance. So, also da sollen jetzt Kapazitätsaufbau und technische Assistenzsysteme, darum geht's da. So, und das ist insofern interessant, als es A bestätigt die Vision, dass Entwicklungsländer sich damit bequatscht werden, sie sollen doch gefälligst bei ACTA mitmachen, obwohl sie da nichts von haben. Na, da ist keine Content-Mafia in den Ländern. Was hatten sie also davon, wenn die Länder da bei ACTA mitmachen? Nix. Zumindest nichts, was irgendwie landesintern irgendwem helfen würde. Sie helfen den anderen Ländern für deren Content-Mafia. Super. Und zweitens repräsentiert das ein Gegengewicht zu den Entwicklungsländern, die sich auf die WIPO stürzen. Fokussieren. Weil während WIPO diese Unterstützung normalerweise angeboten hat, hat die fortschreitende Entwicklung von Entwicklungsländern dafür gesorgt, dass es da ein bisschen ausgeglichener zugeht. Was ja mit einer der Gründe sein dürfte, warum ACTA jetzt so strengst geheimst verhandelt wurde, weil bei WIPO sind inzwischen zu viele Leute, die aus Entwicklungsländern kommen, und zu viele Leute, die einfach nicht pauschal zu allem Ja und Amen sagen, weil sie eben nicht ganz klassisch wie die entwickelten Länder mit ihrer großen Content-Mafia ein gesteigertes Interesse dran haben, da irgendwie Schutz bis zum Nirgendwo hinzugeben. Aber ja, so, Translation for non-wonks. Historically, developing countries have asked the UN's World Intellectual Property Organization for technical assistance with their copyright laws. Also normalerweise, bisher war es so, dass Entwicklungsländer einfach mal bei der WIPO angefragt haben, ob sie irgendwie technische Unterstützung mit ihren Urheberrechtsgesetzen kriegen können. Das lief normalerweise darauf hinaus, dass create copyright laws that will make it easier for rich countries to get richer. Die Entwicklungsländer dann halt Urheberrechtsgesetze geschnitzt haben, die im Wesentlichen den reichen Ländern eh geholfen haben. So, und während jetzt in den letzten Jahren WIPO immer mehr kleine und Entwicklungsländer aufgenommen hat, also zu gut Deutsch, wenn man dann bei WIPO angefragt hat, man eine Unterstützung bekommen hat, die eben nicht mehr pauschal auf lasst uns den Reichen noch mehr Geld in irgendwelche Körperöffnungen blasen hinauslief, sondern im Wesentlichen darauf, dass dann doch irgendwie ein bisschen was Ausgeglicheneres rauskam. Und das kann natürlich niemand wollen. ACTA sorgt jetzt halt einfach schlicht und ergreifend dafür, dass man halt wieder in den Zustand hinkommt, dass die reichen Länder bestimmen können. Beziehungsweise die Content-Mafia vielleicht auch gleich direkt. Mai, warum schenken wir der Content-Mafia nicht ein paar Trilliarden Geld? Haben wir irgendwo eine Geldeinheit, die in Trilliarden praktisch nichts ist? Zur Not müssen wir sie bauen. Die Billiggeld. Ja, nennen wir sie Griecho. Ja, also im Wesentlichen, wenn die Entwicklungsländer das Ding da befürworten, dann haben sie sich einfach schlicht und ergreifend auch damit dann wieder ins Bein geschossen. Ja, nicht, dass das wirklich überraschend wäre, aber schön zu wissen. So, dann hat die US-Bürgerrechtsorganisation Knowledge Ecology International auch noch einen EU-Vorstoß im Rahmen ACTA zugespielt bekommen, wonach nämlich das Strafrecht deutlich verschärft werden soll. Brüssel plädiert nämlich demnach dafür, Strafvorschriften auch gegen die Anstiftung und Beihilfe zur Verletzung von Rechten an immateriellen Gütern im gewerblichen Ausmaß zu schaffen. Na, diese gewerbliches Ausmaß-Formel, die ist ja ganz toll und klingt auch erstmal großartig, sorgt aber letztendlich dafür, dass jedes Gericht selber entscheidet, eine CD kopiert ist bereits gewerbliches Ausmaß. Na, wo man sich dann auch irgendwie nur noch an die Stirn packen kann und fragen kann, was haben die Richter eigentlich konsumiert, bevor sie dieses Urteil formuliert haben. Und fallen die Dinge, die die Richter da offensichtlich konsumiert haben müssen, nicht eigentlich unter das Betäubungsmittelgesetz? Also, ja. Zumindest in Fällen von bewussten Verstößen gegen Rechte an Markenzeichen, Urheberrechten oder bei Piraterie verwandter Rechte sollen entsprechende Kriminalisierungen greifen. Na, das ist jetzt die Forderung der EU. Also im Wesentlichen irgendwie EU-Kommission, weil das EU-Parlament darf sich dazu ja nicht äußern. Das EU-Parlament hat ja schon eher deutlich gemacht, dass sie eigentlich irgendwie so langsam auf die überhaupt gar nicht Schiene wechseln wollen. Und vorausgesetzt, sie halten das durch, könnte ACTA also zu gut Deutsch am EU-Parlament scheitern. Hoffentlich. Entgegen wiederholter Beteuerung der EU-Kommission würde ACTA mit dem Erfolg der EU-Initiative über den Bestand des Gemeinschaftsrechts hinausgehen. Die Brüsseler Behörde hatte 2006 zwar einen neuen Anlauf für eine Richtlinie auch zur besseren strafrechtlichen Durchsetzung geistiger Umnachtungsrechte gemacht und die Anstiftungsklausel darin mit aufgenommen. Das EU-Parlament forderte aber zunächst deutliche Einschränkungen des entsprechenden sogenannten IP-RED-2-Entwurfs und blockierte das Verfahren schließlich vor 2 Jahren. Der EU-Rat forderte im November in einer Entschließung aber die Wiederaufnahme des Vorhabens, was seitdem auf EU-Ebene wieder kontrovers diskutiert wird. Die EU-Abgeordneten haben die Kommission aber jüngst aufgefordert, die ACTA-Verhandlungen auf das bestehende zivilrechtliche System der Durchsetzung der Rechte an immateriellen Gütern zu begrenzen. Also im Wesentlichen heißt das, Beihilfe, Anstiftung, die wollen zu gut Deutsch irgendwie einen Weg finden, wie sie auch so Seiten wie Pirate Bay drankriegen können. Was ja nicht so ganz trivial ist, weil die Piratenbucht, die schert ja gar nichts. Ja, de facto ist sie tot. Was nicht heißt, dass irgendwie die Seiten verschwunden wären. Nein, sie sind einfach nur eine Ebene tiefer ins Nirgendwo verschwunden. Und es gibt halt gar keine zentralen Seiten mehr, die man angreifen kann. Viel Spaß beim Versuch, einzelne IP-Adressen zu verfolgen. Na, aber ja. Also, zu gut Deutsch, die tolle EU-Kommission und das ganze Geschwurbel von wegen, nein, wir wollen doch gar nicht und das wird überhaupt nicht über irgendwas hinausgehen. Das ist alles einfach mal schlicht und ergreifend heiße Luft. Und wenn sich herausstellen sollte, dass das tatsächlich die Forderungen sind und dass es vor allen Dingen kommen sollte, dann sagen wir mal so, ich möchte dann nicht der verantwortliche EU-Kommissar sein, weil ich könnte mir vorstellen, dass es dann im EU-Parlament entsprechend, naja, wobei physische Schmerzen werden sie den Leuten ja nicht zuteil werden lassen, leider. Also ja. So. Dann hatte ich mir am Sonntag auch nochmal reingeschrieben, Kommentar bei Netzpolitik zum Thema Piraterie ist ja jetzt kein schöner Begriff mehr, man wollte das ja alles irgendwie auf Diebstahl ummünzen. Da gab es doch mal die Aussage, was die Steuerdaten-CD anging. Nur Daten kann man doch gar nicht klauen. Mal ganz davon abgesehen, dass es heute in der Süddeutschen war es, glaube ich. Split kostenlos, nee, stimmt nicht, hier ist keiner mehr. Das ist heute in die Süddeutsche Zeit? Ich komme gerade nicht drauf, nee, ich glaube Süddeutsche. Einen schönen Artikel gab, wo sich dann auch mal jemand sehr kritisch damit auseinandersetzt. Weil im Wesentlichen dieses ganze geistiges Eigentum ist ja so ähnlich wie Eigentumgeschwalle. Ist ja alles mal total Nonsens, weil bei geistigem Eigentum, also Daten im Wesentlichen, da werden die durch das Vervielfältigen, durch das Klauen in Anführungszeichen mehr. Ja, während wenn ich irgendwie mir eine Cola-Dose im Supermarkt klaue, der Supermarkt weniger hat, wenn ich mir ein Stück Musik klaue in Anführungszeichen, dann habe ich eins und der es vorher hatte, hat auch eins. Das heißt, ist mehr geworden. Na, ja. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, dieses ganze geistige Eigentum müssen wir behandeln wie physisches Eigentum, geblubber. Sorgt eigentlich nur dafür, dass solange die Content-Mafia daran festhält, sie schlicht und ergreifend jede Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle zu erforschen, umgeht. Wobei die Content-Mafia ja gerade im rechtsfreien Internetraum, wie viel Drittel waren es? Ein Drittel, zwei Drittel, irgendwie sowas ihres Umsatz gemacht hat. Also nicht unwesentlich. Na, und das, wo doch das Internet rechtsfrei ist. So, dann hat in Großbritannien haben die Politiker eine Einspruchsregelung in die Digital Economy Bill vor aufzunehmen, weil der Minister for Digital Britain, Stephen Timm, der will in den nächsten beiden Wochen da so ein Dings einbringen, sagt zumindest Guardian, in das Gesetz, was gerade letzte Woche aus dem Oberhaus rausgepurzelt ist und im Wesentlichen also mit lustigen Zensurregelungen und Three Strikes Scheiße darum steht. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, das will eigentlich niemand, der bei voller geistiger Gesundheit es haben. Ist er denn, er oder sie gehört der Content-Mafia an? Aber ja. Ich musste gerade überlegen, ob ich da vielleicht noch irgendwie eine dritte Geschlechtsform benötige, aber das brauche ich ja nur in Australien. Und auch nur bei einer Person. Ja, jedenfalls ist also da der Trick, sie wollen jetzt irgendwie eine Einspruchsregelung einbauen, so frei nach dem Motto, naja, man kann sich ja vorher nochmal melden, nee, das stimmt ja gar nicht. Ob das dann irgendwas bewirkt, ist dann die andere spannende Frage. Aber immerhin pro forma wollen sie ein Einspruchsrecht vorsehen. Juhu. Ist das nicht großartig? So. Dann hat sich der ZDF-Intendant Markus Schächter eigentlich als nicht Feind der Verlage hingestellt, weil die öffentlich-rechtlichen Sender und die Zeitungshäuser sollten Partner im Bemühen um Qualität und Vielfalt im Journalismus sein, sagte Schächter am Montag zur Eröffnung der 43. Mainzer Tage der Fernsehkritik. Weil die Verlage haben ja bisher immer rumgebrüllt, so von wegen, ne, die Öffentlich-Rechtlichen, die dürfen doch sich nicht im Internet bewegen, weil das Internet, das gehört doch den Verlagen. Zu mir da nur einfällt, nicht, dass ich wüsste, aber nette Vorstellungen habt ihr da. Vielleicht möchtet ihr, dass man euch ganz dringend überhaupt gar kein Geld mehr schenkt. Na, aber hey. Jedenfalls versucht er sich irgendwie halbwegs gut zu stellen mit denen, weil angesichts der Kritik am Umfang des Online-Angebots der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten er sich besorgt zeigt, wie sich die Akteure und Veranstalter des Qualitätsjournalismus gegenseitig bekämpfen und schwächen. Wir bewachen immer noch die falsche Tür, unsere Gegner sind andere, sagte Schächter unter Bezug auf wenig kontrollierbare internationale Medienkonzerne im Netz. Er versicherte, das ZDF trete an keiner Stelle in einen wirtschaftlichen Wettbewerb mit den Zeitungsverlagen. Na, wie auch? Na, die einen machen bewegt Bild, die anderen machen Text. Na, wenn man jetzt argumentiert, bewegt Bild und Text sind aber immer gegeneinander gerichtet. Da müsste man eigentlich auch sagen, also Fernsehen und Zeitungen wären irgendwie Konkurrenz. Na, und das ist offensichtlich irgendwie totaler Blödfug. Aber hey. Also der versucht sich jetzt mit denen gut zu stellen. Mal gucken, ob es gelingt. Ich glaube da noch nicht dran. So, dann hat die EU-Kommission am Montag zu einer Konsultation über ACTA eingeladen. Viel zu erfahren gab es nicht. Aber Gerüchte wollte Kommissionsvertreter Luc Devin ausdrücklich nicht besprechen. Er versicherte aber, dass das umstrittene Abkommen keine Änderung substanziellen Rechts in der EU vorsehe. Bisher wäre das der Begriff, den man da noch in den Satz einschleusen müsste, damit er nicht total nach Bullshit aussieht. Ja, und da hat er noch betont, dass das Abkommen die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedsländer der EU sichern soll. Und Gerüchten widersprochen, wonach die EU im Zuge des ACTA-Prozesses die Einführung einer europaweiten Three-Strikes-Regelung vorbereite. Nein, das ist doch nur eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass ihr einfach schlicht und ergreifend gar keine Internetzugänge mehr anbietet. So, schon fordern wir nicht mehr Three-Strikes. Ihr könnt ja euren Geschäftsbetrieb auch einfach komplett einstellen, lieber ASPs. Na, also, Bullshit fällt mir dazu ein. Bullshit. Ja, also heiße Luft gab's da zu hören. Im Wesentlichen. Ich hab jetzt da keinen Bock drauf. So. Was es dann auch noch gab, ein Verband Freischreiber, was irgendwie freie Journalisten sind, die sich mehr oder weniger intensiv zusammengeschlossen haben, die übrigens gegen ein Leistungsschutzrecht sind, weil das Leistungsschutzrecht ja im Wesentlichen nur die Verlage fördert. Und es gibt Leute, die einfach schlicht und ergreifend nicht sämtliche Rechte an Verlage verkaufen. sondern die selber verwerten. Na, und wenn ein Leistungsschutzrecht sich jetzt nur auf Verlage bezieht, wäre die Frage, wem soll das eigentlich helfen? Na, oder wozu soll das gut sein? Haben sie recht, finde ich. Ein Leistungsschutzrecht, wie es derzeit diskutiert wird, ist weder im Interesse der Urheber noch im Interesse der Allgemeinheit. Schreibt die Vereinigung Freier Autoren in einer Reaktion auf die Überlegungen großer Branchenvertreter. Es hätte vielmehr eine erhebliche Gewichtsverschiebung in der Machtverhältnisse im Internet zugunsten der Presseverlage zur Folge. Weil es den Verlegern ja darum geht, irgendwie im Wesentlichen jeden zu kriminalisieren und abzukassieren, woran die Autoren gar kein so akutes Interesse haben. Na, wie auch. Also frei nach dem Motto, ja, man muss erstmal ein gigantischer Medienkonzern sein, um überhaupt was davon zu haben. Ja, das kann ja nur nicht im Sinn des Erfinders sein, eigentlich. Uneigentlich, wer weiß. So, dann hätten wir da noch den Herrn Ido Busch, auch bekannt als Busch Ido. Der ist in Medienkreisen bisher bekannt als, naja, Mai, der tut was, was irgendwie entfernt als Musik gelten könnte. Und wie schrieb Fefe so schön, ja, jetzt turns out, ist tatsächlich Musik auf seinen CDs gefunden worden. Dummerweise hatte er nicht die Urheberrechte daran und hat sich die auch nicht freigeben lassen, dass er die benutzen kann. Also der hat bei einer französischen Band geklaut. Und laut Landgericht Hamburg wurde jetzt verurteilt, den Originalkomponisten 63.000 Euro zu bezahlen, weil er sie als Urheber unterschlug. Außerdem muss er Schadensersatz zahlen. Die genaue Höhe ergibt sich aber erst, wenn die Verkaufszahlen offengelegt sind. Insgesamt geht es um 13 Lieder auf 11 CDs und die dürfen nicht mehr verkauft werden jetzt. Na, oder anders ausgedrückt, Herr Ido Busch, bekannt und berühmt dafür, dass er alle Raubmordkopierer abmahnen lassen hat oder großräumig Abmahnkampagnen gefahren hat, wurde jetzt dabei ertappt, dass er selber sich nicht an die Urheberrechte gehalten hat. Eigentlich müsste man ihn konsequenterweise mit seinen Forderungen, die er über die Abmahnanwälte da immer geltend gemacht hat, mit Forderungen von irgendwie ein paar hunderttausend Euro belegen, wenn das denn mal ausreicht. Na, plus die Frage, die sich halt auch aufdrängt, ob Herr Ido Busch jetzt weiterhin durch die Landschaft ziehen kann und jede Raubmordkopie der CDs oder von Titeln auf den CDs irgendwie bemäkeln kann. Das wäre dann auch mal interessant, weil er hält ja offensichtlich nicht die exklusiven Urheberrechte daran. Na, so ein bisschen finde ich das immer putzig, so diese Doppelmoral. Auf der einen Seite irgendwie jeden Raubmordkopierer abmahnen und auf der anderen Seite dann von einem Gericht verurteilt werden, dass man übrigens Raubmord kopiert und das übrigens in massivem kommerziellen Stil hat. So, dann hat Bernd Blubmann Neumann sich mal wieder für eine Begrenzung der Online-Auftritte von ARD und ZDF ausgesprochen. Weil das geht ja gar nicht, dass die selber entscheiden, was sie denn ins Internet stellen dürfen und diesen 3-Stufen-Test, den es da irgendwie gibt, selber machen dürfen. Das sollen doch andere Leute machen. Im Wesentlichen will er das selber machen und sagen, es kommt gar nichts mehr ins Internet. Das ist das, worauf es hinausläuft. Und zu mir dann nur noch einfällt, geh weg. Schnell, ehe ich aggressiv werde. Na, und ja, da ist also lange und ausführliche Debatte. Und die Verlage sind da alle dagegen. Na, ja, Blub fällt mir dazu ein. So, dann hätten wir, was hätten wir denn hier? SCO, das SCO-Verfahren läuft immer noch. Jetzt hat die Jury erstmal irgendwie ihr Briefing gekriegt. War eine heiße Meldung vom letzten Freitag. Und das ist die Frage des Verfahrens SCO gegen Novell oder Novell gegen SCO, um überhaupt erstmal zu klären, ob SCO eigentlich überhaupt die Urheberrechte hatte. Weil das Verfahren ist ja in der ersten Instanz zwar mal durchgeflutscht, aber er musste dann nochmal in die nächste Instanz gehen und wird wahrscheinlich auch noch ein paar Instanzen weiterlaufen. Also im Wesentlichen läuft da jetzt nochmal wieder eines der vielen bunten Verfahren. Und mal abwarten, was da rumkommt, ob da was rumkommt. So, schwupp, nimmst du den Druck? So, dann gibt es eine Atommeldung. Biblis A ist nämlich wieder an. Das ist irgendwie der älteste Reaktor, den wir in Deutschland überhaupt noch haben, der noch genutzt wird ab und zu mal. Ist jetzt wieder an. So, keine Ahnung, wie lange das Ding läuft. Ganz nebenbei gab es dann noch irgendwie heute die Meldung in der Süddeutschen, die Bundesregierung würde irgendwie anvisieren 60 Jahre Laufzeit. Wobei laut Süddeutsche da auch noch völlig ungeklärt ist, ob überhaupt bis ins Jahr 2050 die entsprechenden Reaktoren halten oder ob die Dinger dann nicht irgendwie lustig vor sich hinsapschen und lustiges, strahlendes Material in der Landschaft verteilen, was dann zu lustigen Mutationen führt. Ich meine, spätestens die ersten Menschen mit 5 Armen werden sich freuen. Wobei so ein 3. Arm manchmal könnte ja vielleicht ganz praktisch sein. Aber ja. So, jetzt ist jedenfalls Bibles A erstmal wieder an. Das alte Vieh. Was auch an ist, Apple hat nämlich bekannt gegeben, Apps, die bis zum 27.03. eingereicht sind, könnten beim Start des iPad dabei sein. Zu mir dann nur einfällt, ich kenne im Moment mehrere Apps, die ich gerne hätte. Eine App hat sogar, hier, nämlich mein Outliner, hat nämlich auf deren Webseite steht schon Version 2.3, die erste für iPad freigegebene, oder die erste iPad-Version, Release-Datum 3. April, wozu mir einfällt, haben will. Na, Outlines auf so einem großen Gerät schreiben würde ich wirklich, 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 wirklich gerne. Dummerweise kann ich hier in Deutschland so ein großes Gerät nicht käuflich erwerben, weil erst irgendwann Ende April hier in Deutschland das Gerät in den Handel kommen kann. Also das größte Problem für die Entwickler ist, dass sie bisher kein Originalgerät in ihren Fingern gehalten haben dürfen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die das irgendwie in einem verdunkelten Raum fest irgendwo befestigt aufbewahren müssen. Will heißen, die kennen das Ding alle nur vom Simulator und müssen dann blind drauf hoffen, dass es sich auf dem Originalgerät so verhält wie im Simulator. Dummerweise ist der Simulator bekannt dafür, dass er sich nicht so verhält wie ein Original-iPhone. Von daher darf man vermuten, dass er sich auch nicht wie ein iPad verhalten wird. Aber ja. So, dann gibt's den Droidstone ohne 2.1. Motorola hatte irgendwie angekündigt, Android Version 2.1 demnächst TM auf den Droid/Miele-Stone zu bringen. Dummerweise haben sie diese Ankündigung dann nochmal wieder zurückgezogen, weil vermutlich ihnen noch irgendwas aufgefallen ist, was nicht funktioniert. Und da ist nicht so richtig ganz klar, wann die denn da nun eigentlich mal wieder was drüber rücken. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, was viele Leute vermutet hatten, dass nämlich das Nexus-Telefon, was ja wahrscheinlich ab demnächst nicht mehr Nexus-Telefon heißen darf, aber das Nexus-Telefon, seit das auf dem Markt ist, ist das einfach das Gerät, was immer die frischeste Version bekommen hat. Und alle anderen Geräte sind halt schlicht und ergreifend arm dran. Es geht ja sogar so weit, dass es jetzt noch Geräte gibt, die neu auf den Markt kommen mit irgendwie 1.5, 1.6er Androiden-Betriebssystem, wo halt diverse Funktionen nicht drin sind, die man als Anwender vielleicht ganz gerne hätte. Schade aber auch. So, dann gab es am Sonntag noch ein paar virale Einzelfälle, nämlich 3000 von Vodafone Spanien ausgelieferte Speicherkarten haben nach Angaben eines spanischen Bloggers den Mariposa-Virus enthalten. Na, das war so ähnlich wie die Geschichte, die ich vor ein paar Wochen schon mal hatte, wo es dann hieß, ja, das sei ja aber nur ein Einzelfall, das wäre nur ein einziges Gerät. Turns out, 3000 einzelne Geräte. Langsam wird's lächerlich, Vodafone. Na, also, betroffen sind laut amerikanischen Medienberichten HTC-Smartphones vom Typ Magic, seien aber auch andere Geräte betroffen. Und der Netzbetreiber, der hat dann verkündet, es handele sich um ein lokales Problem. Vodafone hätte die betroffenen Kunden identifiziert und würde ihnen neue Speicherkarten schicken. Ob sie denn auch hingehen, einen eventuell verwirrten Rechner wieder in einen Zustand versetzen, den man als nicht verwirrt bezeichnen kann, ist dann die andere spannende Frage. Na, also ich meine, bei dem ersten Mal konnte man ja noch sagen, hey, das war ein Einzelfall, aber jetzt 3000 Einzelfälle wird langsam lächerlich. So, dann hat der Telekom-Chef René Obermann sich mal gegen Netzneutralität gewandt. Der will nämlich von Google irgendwie Geld, weil es kann doch nicht sein, dass wir kostenlos deren Daten durch unser Netz leiten. Wozu mir dann nur einfällt, wann gibt es die ersten Telekom-Anschlüsse für null Geld? Gibt's nicht? Komisch. Dann finde ich das mit dem kostenlos irgendwie ein bisschen lächerlich. Na, als Endkunde bezahle ich schließlich dafür, dass die Telekom Daten durch das Netz leitet. Wobei, ich bezahle ja nicht die Telekom, weil ich bin ja nicht bei der Telekom. Aber im Wesentlichen, ne? Also die Endkunden bezahlen dafür, dass die Telekom ihnen auch Daten zur Verfügung stellt. Wenn die Telekom jetzt zu Google geht und sagt, aber bezahlt uns Geld, dann ist das schon in der Kategorie lächerlich, weil Google liefert im Wesentlichen die Daten fast vor der Haustür ab. Na, Telekom muss die eigentlich nur noch zu den Endkunden tragen. Was wollt ihr, dass Google selber Leitungen bis zu den Endkunden legt? Na, ich meine, langsam wird's echt lächerlich. Gerade gegen Google anzupissen ist so ein bisschen dämlich. Aber hey, Obermann. Ja, also, ja. Der hat halt was gegen Netzneutralität. Habe ich mir am Montag reingepackt. Dann gibt's iPhone 3GS und 3G in USA mit ganz viel ohne Vertrag, aber trotzdem immer noch AT&T-Netlock. Was wohl darauf hindeutet, dass demnächst TM eine neue Generation iPhone auf den Markt kommen könnte, weil wohl auch letztes Jahr sowas Ähnliches abgelaufen ist und da geht's einfach nur darum, dass Apple wohl irgendwie Lagerbestände loswerden möchte. Ja, und um das halt möglichst sicherzustellen, gibt's die Dinger jetzt auch ohne, dass man nachweist, dass man einen Vertrag hat. Man kann die dummerweise in USA die Geräte trotzdem nur im AT&T-Netz verwenden, wegen weil hat halt Netlock. Aber ja. Habe ich mir am Dienstag aus dem FSCK-Log geklaut. Dann am Dienstag habe ich mir vom CMS-Experiment geklaut. Es gibt einen offiziellen Termin, wann die 3,5 Tera-Elektronen-Volt-Kollisionen pro Strahl passieren sollen, nämlich 30. März. Also im Wesentlichen der Zeitplan, den ich schon kannte, besteht, was diesen Punkt angeht, wohl auch weiterhin. Dass sie nämlich anvisieren, am 30. März wollen sie Teilchenkollisionen mit 7 Tera-Elektronen-Volt insgesamt fahren. Und dann sind sie haben sie ihren bisherigen Rekord nochmal verdreifacht, was die Energiemenge angeht. Weil bisher hatten sie ja nur 1180 Tera-Elektronen-Volt. Wenn sie dann 3500 Tera-Elektronen-Volt wie Strahl machen, dann knallt es ganz ordentlich. So, und laut inoffiziellem Vorab-Zeitplan wollen sie irgendwie am Samstag vorher, also jetzt am Wochenende, am kommenden, von mir aus wollen sie dann schon mal Teilchen mit 450 GeV aufeinander knallen lassen, um überhaupt mal wieder ein bisschen was rumsen zu lassen, weil das hat bisher dieses Jahr noch gar nicht gerumst. Und ja, ich weiß, in der Röhre rumst es nicht wegen, weil ist Vakuum drinne. So, ist übrigens eine Meldung vom 23.03.11.23 Uhr und ich habe sie dann ziemlich sofort genommen, in meinen Blog verfrachtet und gesagt, jetzt warte ich mal drauf, wann die Medien sich drauf stürzen. Haben sie dummerweise nicht. Schade aber auch. So, dann hat Opera auch am Dienstag verkündet, die Opera Mini App, die wäre dann mal bei Apple eingereicht worden. Na, wo sie vorher immer nur rumgetönt haben, hier und das und wir sind ganz sicher, dass die kommen wird. Ja, warten wir doch mal ab, ne? Ich meine, könnte auch passieren, dass das wie bei der Google Voice App geht, dass sie dann offiziell auch ein halbes Jahr immer noch in Review sein soll. Also ja, keine Ahnung, ob das Ding kommt. So richtig dran glauben tue ich nicht. Aber ja, muss man mal gucken. So, von Mittwoch gab es die Meldung, 7 von 13 Root-Servern, DNS-Root-Servern liefern ab Mittwochabend signierte DNS-Sec-Antworten. Was dann die Frage aufwirft, wann es denn mal bei den ISPs vorbeikommt und vor allen Dingen auch am End-Client Einzug hält. Wann ich also gut durch meinen Client habe, der DNS-Poisoning erkennen kann und damit ganz nebenbei Frau Zensursolas Lieblingsspielzeug, nämlich das DNS-Poisoning, kaputt macht. So, Heise und Golem hatten am Mittwoch die Meldung, kommerzielle Apps sollen in den Palm-App-Katalog am 31. März kommen. International, weil bisher gibt es die da wohl irgendwie nur in USA. Und da dachte ich mir, Mensch, dann nehme ich die Meldung doch mal mit, weil sonst habe ich so wenig zu tun. Und Google hat sich dann auch nochmal in die Kategorie absurd gemeldet, oder aus der Kategorie absurd gemeldet, weil es gibt ja vom Bundesgerichtshof gab es irgendwie ein Urteil, was Google verpflichtet hatte, bestimmte Inhalte wegzuzensieren oder verantwortlich zu sein für. Anmaßung hiesiger Gerichte wäre das zur weltweiten Internetregulierung. Die Amerikaner würden die Deutschen inzwischen für vollkommen bekloppt halten. Stein des Anstoßes ist das jüngste Urteil des Bundesgerichtshofs zur Geltendmachung von Persönlichkeitsrechten deutscher Bürger auch gegen ausländische Webseiten. Laut dem Beschluss vom Anfang des Monats sind deutsche Gerichte durchaus aufgerufen, international gegen in diesem Bereich zu intervenieren. Konkret ging es um eine in Deutschland wohnhafte Person, die in einem Artikel der New York Times mit der russischen Mafia in Verbindung gebracht wurde. Und die Zeitung müsse den Beitrag nun wohl weltweit rausnehmen. Was dann irgendwie so ein bisschen absurd ist. Aber noch absurder finden Sie ein noch nicht veröffentlichtes Urteil des Oberlandesgerichts Hamburg aus der vergangenen Woche. In einer Entscheidung über eine einstweilige Verfügung sei Google aufgegeben worden, eine Verlinkung auf eine deutsche Webseite mit strittigen Tatsachenbehauptungen nicht nur aus der deutschen Domain der Suchmaschine herauszunehmen, sondern auch aus dem internationalen Angebot unter der .com-Adresse. Was dann schon irgendwie Fragen aufwirft, wie haben die Richter hier in Hamburg irgendwie zu lange in der Sonne gesessen? Ist sich zu lange gut gehen lassen, vor allem im Winter, lange in der Sonne. Kann eine Weile dauern. Also, ja. Habe ich mich am Mittwoch einfach mal rein verklappt. Und damit ich dann nicht viel zu lange gucke, werfen wir einen Blick in die Musikecke, wo sich ein letztes Mal Rhonda Lawrence aus dem Album Movements in the Moment tummelt, mit dem 16. und letzten Track Embracing Heart. Der ist 5 Minuten 14 lang. Gefunden habe ich den auf Magnatune, die inzwischen ihren Podcast so mit Werbung gefüllt haben, dass ich den abbestellt habe. Schade eigentlich, die waren mal ganz nett, aber jetzt finde ich den Podcast ein bisschen zu nervig. So, und da kann ich schon mal androhen, nächste Woche gibt es ein Best-of 200 Podcast-Folgen Musik. Also, ich habe, letzter Stand waren irgendwie 61 Titel da liegen. Kann eine Weile dauern, bis ich damit fertig bin, aber ja. So, und dann gibt es danach nochmal einen NASA-Flight Director, der sich mit einem NASA-Intern befasst. Beziehungsweise mal übersetzt, was der denn so sagt in NASA-Sprech. Das ist dann 52 Sekunden lang. Und nicht ganz so lustig wie das, was ich letzte Woche hatte. Aber das hat ja eh keiner gehört. Von daher, hey, nicht mein Problem. So, und dann sag ich erstmal viel Spaß mit Embracing Heart und dem Intern und dem Flight Director und drohe damit, dass ich eventuell möglicherweise vielleicht potenziell nächste Woche am langen Osterwochenende vielleicht eventuell möglicherweise sogar wieder unterwegs sein könnte, wenn denn eventuell möglicherweise vielleicht nichts dazwischen käme, was ich nicht weiß. Und ich motiviert genug bin, einen Podcast dann aufzunehmen. Motivieren kann man mich mit Feedback und mit ganz vielen Downloads, die dann nach Möglichkeit allerdings auch verschiedene Leute sein sollten. Wenn man mich nicht mit Downloads bewerfen will, dann darf man mich auch mit Feedback bewerfen. So, der Baumstamm war jetzt hoffentlich groß genug, der Zaun. Größeren habe ich jedenfalls gerade nicht gefunden. So, und dann sage ich einfach mal viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn dir nichts dazwischen kommt.
Hannah Bradley is a NASA co-op, not a professional engineer and aviator. So to help tell her story, we hired NASA flight director Paul Dye.
About halfway through college, I discovered I could work for NASA while pursuing my degree.
Wasting opportunities is not an option.
It seemed strange at first to be working full-time during the school year, but the hands-on experience was invaluable.
It comes down to one thing. We're not losing anyone on my watch.
So, after three tours of exploring and completing my bachelor's degree, I could begin my post-grad career with NASA. Now I'm really looking forward to graduating.
There's no question in my mind, we are go for launch.
NASA. Real science. Real people.